Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Tag. Im August 1914 begann der Erste Weltkrieg. Fast zeitgleich ließ sich zumindest im Norden Europas eine totale Sonnenfinsternis beobachten. Naturwissenschaftlich war das Phänomen längst geklärt, aber die Verdunklung der Sonne wurde trotzdem als Zeichen gedeutet. Eine Konstante, die sich durch die Kulturgeschichte aller Kontinente zieht. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem über ein Berliner Kunstprojekt zum Mauerbau vor 65 Jahren. Und es geht um antike Arbeitsverweigerung und warum der Bundeskanzler davon etwas lernen könnte.
Nie und nie in meinem ganzen Leben war ich so erschüttert. Zur vorausgesagten Minute, gleichsam wie von einem unsichtbaren Engel, empfing die Sonne den sanften Todeskuss.
Der Schriftsteller Adalbert Stifter beschrieb die Sonnenfinsternis des Jahres 1842 als Wunder, obwohl er die wissenschaftlichen Hintergründe des Ereignisses kannte. Und wenn man sich anschaut, wie riesig das Interesse an der Sonnenfinsternis heute Abend ist, dann muss man die Verdunklung der Sonne durch den Mond heute vielleicht immer noch als Wunder verstehen, als Naturereignis, das uns über die Natur staunen lässt und uns mal kurz nicht mit den Folgen der menschengemachten Erderwärmung konfrontiert. In früheren Zeiten wären Wassermangel und tödliche Hitzetage im Zusammenhang mit einer Sonnenfinsternis sicher anders gedeutet worden. Heute ist sie ein berechenbares Ereignis. Statt die Normalität zu unterbrechen, ist eine Sonnenfinsternis ein zwar seltenes, aber normales Naturspektakel geworden. Wie wir das wahrnehmen, dazu hat Monika Bernold geforscht. Sie ist Dozentin für Zeit- und Mediengeschichte am Institut für Zeitgeschichte der Uni Wien. Ich habe sie gefragt, warum wir eine Sonnenfinsternis trotzdem unbedingt selbst sehen wollen.
Ja, ich denke, wir wollen das Ereignis mit eigenen, mit freiem Auge, wie es so schön heißt, sehen, eben weil wir medial vorbereitet sind. Wir wissen, dass das Ereignis kommt, wie Sie sagen. Wir wissen, wie und wo es abläuft. Und wir wollen genau deshalb dann auch selbst körperlich dabei sein. Wahrscheinlich auch, weil wir eben einen Moment der Prekarität unserer Existenz erleben wollen, der sozusagen die Garantie des Überlebens mitliefert.
Das ist ja etwas, was wir aus der Kulturgeschichte ja tatsächlich kennen, also das, was Sie mit Prekarität des eigenen Lebens beschreiben. Ja. Aber Sie sagen ja auch, dass die Sonnenfinsternis ein modernes Wahrnehmungsritual ist. Was meinen Sie damit?
Ja, ich verstehe das Ritual so als Handlungsmuster, als performatives Handlungsmuster, in dem sozusagen die symbolische Ordnung, aber auch kollektive Identitäten, emotionale Orientierungen von sozialen Gruppen wiederhergestellt, reproduziert und in gemeinschaftlichen Handlungen, also ich denke jetzt dran, wir schauen alle zum Himmel, gemeinsam repräsentiert und verkörpert werden. Also denken wir an den Begriff des Naturschauspiels, Sonnenfinsternis. Der Begriff zeigt ja schon an, da wird etwas performativ aufgeführt, wir schauen zu, wir sind Teil davon. Also ich spreche von einem Wahrnehmungsritual, weil im Bild der schwarzen Sonne die sinnliche Wahrnehmung selbst, wie auch die Wahrnehmung der Sinne, also der Augen, unseres Blicks, unseres Gefühlten, diese gefühlte Kühle, wenn der Wind dann geht, es wird heute nicht sein, aber bei der totalen Eklipse ist es so, weil also auch die Wahrnehmung der Sinne in ihrer historischen Veränderung in den Diskursen über die Bedeutung der Sonnenfinsternis deutlich wird. Also Rituale haben was mit Gemeinschaft, Wiederholung und auch mit der Verarbeitung von individuellen oder kollektiven als besonders erlebten Ereignissen zu tun. Und Rituale verfestigen bestehende Machtverhältnisse. Es legitimiert eigentlich die modernen Regime der Sichtbarkeit, die seit dem 18. Jahrhundert oder schon davor mit Galilei zumindest das Welt- und Menschenbild des Westens prägen. Also wir bestätigen dieses Primat des Sichtbaren, indem wir teilhaben an diesem Ritual. Bevor sozusagen diese Vorhersehbarkeit überhaupt gegeben war, ist natürlich die Sonnenfinsternis eben auch ganz anders wahrgenommen und ganz anders vorbereitet worden und gedeutet worden, ne?
Das ist ja das, was wir aus der Kulturgeschichte, habe ich ja eben schon mal gesagt, kennen, dass die verdunkelte Sonne eben als göttliches Zeichen oder als Vorbote einer Katastrophe oder Begleiterscheinung einer Katastrophe gedeutet wurde. Wenn wir das heute mit dem Smartphone filmen und doch relativ viel auch zumindest laienhaft wissen, was sagt das denn über die Wahrnehmung und die Deutung der Sonnenfinsternis aus?
Ja, vormoderne Deutungen der Sonnenfinsternis unterscheiden sich in der Tat grundlegend von modernen Deutungen, insbesondere eben in diesen Zeiten vor ihrer Berechenbarkeit, waren sie kulturübergreifend in erster Linie mit Angst besetzt. Die Verfinsterung der Sonne wurde eben als Schreckenszeichen gedeutet. Die Ankündigung von Apokalypse oder Weltuntergang wurde mit dem Verschwinden der Sonne assoziiert. Religiöse und mythische Verarbeitungsformen finden sich unter anderem in China, in Griechenland, aber auch in christlichen und jüdischen Überlieferungen. In China zum Beispiel, das finde ich immer ein schönes Bild, gab es ja auch die Vorstellung, dass ein Drache das Himmelsgestirn Sonne verschluckt. Also wir könnten in dem Zusammenhang natürlich auch darüber nachdenken, wann es überhaupt sozusagen beginnt oder dass es auch Zeiten gab, wo diese Berechenbarkeit und Vorhersehbarkeit der Sonnenfinsternis eben nicht gegeben war. Hm. Allein sich das vorzustellen, ist, glaube ich, macht schon einiges deutlich von den historischen Veränderungen, in denen die Wahrnehmung von Sonnenfinsternissen eingebunden ist.
Sind wir denn heute völlig frei davon? Also wir erleben ja gerade eine Zeit der Polikrise, dazu eben, wie schon angedeutet, die Natur, die sich teilweise als, ich sage jetzt feindlich in Anführungszeichen, weil es natürlich menschengemacht ist, feindlich den Menschen gegenüber zu verhalten scheint. Also gibt es gesellschaftlich immer noch Tendenzen, so ein Ereignis als Omen zu lesen?
Ja, ich glaube, das ist absolut nicht verschwunden. Also dieser Teil, es gibt ja immer diese Doppeltheit im modernen Wahrnehmungsritual Sonnenfinsternis, gibt es eben immer diese starke wissenschaftliche Besprechungskultur, sage ich jetzt mal, der Sonnenfinsternis. Aber eben andererseits, diese mythischen Deutungen sind nicht verschwunden. Also dieses Wechselspiel zwischen moderner Naturwissenschaft und sozusagen vielleicht transzendenter, mythischer Deutung, das hält bis in die Gegenwart an.
Monika Bernold, Zeit- und Medienhistorikerin an der Uni Wien, über die Sonnenfinsternis als Wahrnehmungsritual. Auch im Jahr 1961 gab es eine Sonnenfinsternis in Deutschland, ein halbes Jahr vor dem Mauerbau. Natürlich hatte niemand die Absicht, hier einen Zusammenhang herzustellen. Der Bau der Mauer vor 65 Jahren in der Nacht vom 12. auf den 13. August besiegelte endgültig den eisernen Vorhang zwischen Ost und West. Heute sieht man davon nur noch wenige Spuren. Die SED-Opferbeauftragte des Bundestages befürchtet sogar, dass die SED-Diktatur zu einer bloßen Fußnote der Geschichte wird. In Berlin gibt es nun zumindest für einige Tage ein öffentliches Erinnern an den Mauerbau. Die Stiftung Berliner Mauer hat ein Programm mit öffentlichen Veranstaltungen organisiert. Dazu gehört auch eine bemerkenswerte Kunstinstallation. Sebastian Engelbrecht hat sie gesehen.
Auf der Westseite des Brandenburger Tors steht wieder eine Mauer. Sie ist 30 Meter lang, graubraun und steht da, wo sich bis 1989 die echte Mauer befand. Sie besteht aus einer 8 cm dicken Aluminiumstruktur. Geschaffen hat sie der Künstler Hubertus Hamm aus München.
Das sind sehr dünne Aluminiumstreifen, die zu Bienenwaben konstruiert sind, sodass man, wenn man von der anderen Seite durchschaut, die Sache transparent wird. Also es wird deshalb transparent, weil das Material so extrem dünn ist, dass das Auge das nicht mehr rezipieren kann. Und wenn man weiter weggeht, erst gar nicht. Wenn man 100 Meter weg ist, löst sie sich komplett auf, sie ist nicht mehr da. Und man sieht das dahinter sehr gut.
Tatsächlich kann jeder Sterbliche durch diese Mauer hindurchblicken. Von Westen aus also wird das Brandenburger Tor sichtbar. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer wendet sich begeistert dem Künstler Hubertus Hamm zu.
Die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, diesen Sperrriegel sichtbar zu machen, auch in seiner Härte, in seiner dunklen Brutalität. Und wenn man dann nah rangeht, dann sieht man Bienenwaben der Perspektive, die Hoffnung machen auf einen dahinter. Man kann durchschauen und sieht dann eine andere Option als den Riegel und die Brutalität. Und das gefällt mir sehr gut, deswegen ein Kompliment an Sie.
Vor 3 Jahren stand das Kunstwerk im Rahmen eines Festivals in München auf der Wiese vor der alten Pinakothek. Jetzt wirkt es wie ein zeitgenössischer Kommentar zur Ausstellung unter freiem Himmel direkt daneben. Sie zeigt Blicke auf die Berliner Mauer, von Osten, von Westen, verbotene und gewohnte Blicke, verbindende und touristische. Der Künstler zeigt sich bewegt von diesem Nebeneinander.
Auf der Wiese in München, da hatte sie einen Kunstkontext, hier hat sie einen gesellschaftlichen, politischen, einen historischen Kontext, der einfach unbeschreiblich ist für mich. Also ich war, als ich diese Texte gelesen hatte, auf den Wänden dort hinten, ja, eigentlich sehr emotional, sehr, sehr gerührt, dass ich jetzt eine Arbeit machen durfte, die in so einem Kontext dazu steht. Das ist einfach unglaublich.
Freiheit und Demokratie sind nichts Selbstverständliches. Das lässt sich an kaum einem Ort so klar erkennen wie an der Berliner Mauer. Deshalb unterstützt Kulturstaatsminister Weimer Projekte der Erinnerungskultur in diesem Jahr zusätzlich mit 10 Millionen Euro.
Deswegen ist es wichtig, dass wir Erinnerungspolitik auch so begreifen in dieser Ambivalenz. Das Unrecht benennen und nicht verharmlosen lassen, aber die Perspektive der Freiheit offen machen.
Und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner findet ein neues Prädikat für seine Stadt. Die Geschichte der Mauer zeige, dass Berlin nicht nur die Stadt der Freiheit sei.
Berlin ist auch die Stadt der Hoffnung. Der Hoffnung, weil man gesehen hat in Berlin, dass man Mauern überwinden kann, dass man Mauern zu Fall bringen kann.
Aus Anlass des 65. Jahrestages des Mauerbaus finden in ganz Berlin Veranstaltungen statt. Am Brandenburger Tor berichten Zeitzeugen über das Leben mit der Mauer. Es gibt Führungen mit Einblicken in einen Fluchttunnel unter der Mauer und durch den Tränenpalast am Bahnhof Friedrichstraße. An einigen S-Bahnhöfen der unterirdischen Nord-Süd-Bahn erklärt eine Ausstellung die Geschichte der ehemaligen Grenz- und Geisterbahnhöfe zu Zeiten der Teilung Berlins. Simone Leimbach koordiniert für die Ausstellungsmacher von Kulturprojekte Berlin die Veranstaltungen.
Auch diesen Teil der Geschichte machen wir in den nächsten Tagen sichtbar, mit Hinweisen, mit Plakaten und auch mit Ausstellungsmodulen nochmal an zwei dieser Bahnhöfe, sodass auch hier die Einladung gilt, unterwegs sozusagen auf der Strecke auch auf die historische Spurensuche zu gehen.
Nicht zu vergessen, am Brandenburger Tor werden in diesen Tagen 140 Biografien vorgelesen. Es sind die Lebensgeschichten der 140 Opfer der Berliner Mauer.
Sebastian Engelbrecht über das Erinnern an den Mauerbau in Berlin vor 65 Jahren. Und jetzt kommen wir von einer sehr gegenwärtigen Debatte zur Antike. Die Deutschen müssten mehr arbeiten, sonst wäre unser Wohlstand nicht haltbar, sagen der Bundeskanzler und andere Unionspolitiker. Römische Denker wie Cicero hätten vermutlich entgegnet, dass das ziemlich unklug sei. Muße muss sein, am besten sehr zurückgezogen.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Was Denker wie Seneca oder Cicero mit Muße und Einsamkeit überhaupt meinten, Seneca wohnte immerhin über einer lärmenden Badeanstalt, darüber konnte ich mit Michael Sommer sprechen. Er ist Professor für alte Geschichte an der Universität Oldenburg. In diesen Tagen erscheint sein neues Buch Dirty Rome, die schmutzige Seite der Antike. Ich habe Michael Sommer gefragt, ob die Menschen im Römischen Reich eigentlich gewusst hätten, wovon wir reden, wenn wir Einsamkeit meinen.
Das kommt ganz darauf an, von wem wir hier reden. Wenn wir von Senatoren reden, die würden so eine Splendid Isolation irgendwo am Rande der Zivilisation vermutlich ganz angenehm finden. Also die suchen geradezu die Abgeschiedenheit. Der einfache Mann auf der Straße in Rom, der konnte von sowas wahrscheinlich nur träumen. Der war also einem solchen Feuerwerk an Lärm und Ausdünstung und Emissionen ausgesetzt, dass da an Muße, Otium, wie die Lateiner gesagt haben, überhaupt nicht zu denken war.
Das ist ja auch etwas, was Sie sehr plastisch in Ihrem neuen Buch beschreiben, wie es eigentlich im alten Rom gerochen hat, wie beengt es auch war. Das zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass, sagen wir mal, die selbstgewählte Einsamkeit, in die man sich möglicherweise zurückziehen konnte, durchaus einen gewissen Status verlangt hat.
Das war ein Luxus. Also das muss man ganz klar so etikettieren. Das hat Seneca zum Beispiel auch gewusst. Der sagt an einer Stelle, man soll mit dem Otium nicht angeben, also sozusagen das als Statussymbol benutzen, sondern man soll das Otium still genießen. Das heißt also, das Otium, das kommt eigentlich von innen heraus, es ist nichts Äußerliches.
Können Sie diesen Begriff des Otium etwas genauer erklären? Das ist ja etwas, womit wir heute wahrscheinlich nicht ganz so viel anfangen können.
Also Otium heißt so viel wie Muße und es ist nur verständlich mit seinem Gegensatz, dem Nec-Otium, also der Verneinung von Otium. Nec-Otium bedeutet so viel wie Geschäft oder Geschäftigkeit oder man könnte sagen Neudeutsch Business. Das ist eine ziemlich gute Übersetzung und Otium ist eben das Gegenteil, die Freiheit davon, das Quantum Zeit, das einem zur Verfügung steht, ohne dass da irgendwelche Verpflichtungen, Terminkalender und dergleichen einrastet.
Das klingt ja in der Tat eigentlich fast nach einem modernen Konzept, dass man, wenn man einen gewissen Status hat, sich genau das leisten kann.
Ja, es klingt auch so ein bisschen vielleicht nach Work-Life-Balance. Das wäre dann so zeitgeistig gewendet. Aber es ist in der Tat etwas völlig anderes. Also in dem Otium-Begriff, diesem Luxusgut des Freiraums, da schwingt immer auch die Verachtung der Elite für die Massen mit, die auf Arbeit angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das zeichnet eben gerade den römischen Aristokraten aus, dass er das nicht muss. Er kann gut und auskömmlich von den Grundrenten seines Landguts leben. Und deswegen muss er sich mit so etwas Schmutzigem, Cicero sagt das, so etwas Schmutzigem wie Arbeit überhaupt nicht abgeben. Und insofern ist das Otium, das ist geradezu das Privileg, aber auch das Standesmerkmal des Aristokraten in der römischen Welt.
Cicero, Politiker, Schriftsteller, hat diesen Begriff ja durchaus kultiviert. Warum?
Bei Cicero hat es noch eine andere Bedeutung. Cicero war so durchaus ein Workaholic, aber in einem Feld, das sozusagen für römische Aristokraten standesgemäß war, das war die Politik, das war sein Nec-Otium. Und insofern war für ihn das Otium, das war eigentlich eher ein Zwangszustand, in den ihn dann seine Kaltstellung in der römischen Politik versetzt hat. Unter Caesar konnte er sich nicht politisch betätigen, musste sich auf sein Landgut zurückziehen. Und er nennt das dann Otium cum dignitate, also Otium Muse in Würde. Das ist sozusagen die Formel, in die er sich da rettet, weil er eben politisch nicht aktiv sein kann. Deswegen muss er jetzt Muße haben.
Was hieß denn eigentlich dann genau Otium? Also die Muße heißt ja nicht unbedingt dann das reine Nichtstun.
Das war kein Nichtstun, sondern das war ein sich der Gedankenwelt öffnen, ein kontemplatives Dasein, in dem man lesen konnte oder eben eigene Gedanken verschriftlichen konnte, vielleicht auch Geschichtsschreibung betreiben oder dichten. So etwas, das wäre jetzt ein standesgemäßes Otium für einen römischen Aristokraten gewesen.
Heißt das mit anderen Worten, dass wenn Cicero nicht in dieser Situation gewesen wäre, dann hätten wir heute auf jeden Fall auch eine Lücke im Wissen über das Römische Reich?
Ganz massiv. Also wir verdanken natürlich den Leuten, die Otium hatten, praktisch den gesamten Bestand an literarischen Quellen, die wir haben. Also man musste sich das erstmal leisten können zu schreiben. Das hat man nicht für Geld gemacht. Und ob wir jetzt das Werk Ciceros nehmen oder die Geschichtsschreibung eines Tacitus oder auch die Dichtung, Horaz redet von Otium und Ovid auch. Also die Dichter mussten auch Otium haben, um ihre Gedanken zu Papier bzw. Papyrus bringen zu können. Das Geld kam allerdings nicht aus ihren eigenen Schatzkästlein, sondern das wurde dann von großzügigen Spendern, in dem Fall Augustus, zur Verfügung gestellt.
Wenn wir nochmal auf Seneca zu sprechen kommen, den ich vorhin ja schon mal erwähnt hatte, der eben in einer Situation über ja eine innere Zurückgezogenheit schreibt, die sehr laut war. Das kann man sich auch, glaube ich, in der Gegenwart doch ganz gut vorstellen, wenn man in der Stadt wohnt. Geht das auch in die Richtung oder ist das schon wieder ein anderer Begriff?
Ja, wir dürfen Seneca hier nicht zu treuselig glauben. Denn vermutlich stimmt das überhaupt nicht, dass er da über dem Bad gewohnt hat. Also wir müssen uns vorstellen, Seneca ist einer der reichsten Römer seiner Generation gewesen. Also nach heutigen Maßstäben vielleicht so eine Art Elon Musk. Und dass der da in so einer lauten Mansardenwohnung gewohnt hat, das ist kaum glaubwürdig. Der wird eher hohe Mauern um sein Grundstück gehabt haben. Das ist ein literarisches Konstrukt. Also er sagt, selbst wenn das so ist, selbst wenn es lärmig ist, selbst in der Situation kann ich mein Otium finden. Also wie gesagt, das Otium ist etwas, das kommt von innen heraus und nicht von außen. Das möchte er seinen Lesern hier sehr anschaulich machen.
Wenn man nochmal auf die politisch-gesellschaftlichen Voraussetzungen schaut, in denen Seneca war, dann war das jetzt nicht direkt vergleichbar vielleicht mit Cicero, aber zumindest hat er in einer Zeit eben auch geschrieben, die politisch vielleicht nicht so ganz einfach war, nämlich unter der Gewaltherrschaft Neros. Würden Sie sagen, auch da gibt es einen Zusammenhang für einen für einen Rückzug?
Also zumindest ist es typisch gewesen, dass sich römische Aristokraten im Prinzipat, also der römischen Kaiserzeit, als die Republik tot war, in diese Innerlichkeit verstärkt zurückgezogen haben, weil sie eben auch andere Möglichkeiten der Betätigung nicht mehr hatten. Seneca ist nun jemand gewesen, der in der ersten Hälfte der Herrschaft Neros politisch hochaktiv war. Der war nämlich die graue Eminenz sozusagen im Hintergrund. Also der hatte es wahrscheinlich am allerwenigsten nötig, sich irgendwie ins Privatleben zurückzuziehen. Aber andere wie Tacitus, die haben das dann sehr wohl gemacht. Allerdings, da kommt jetzt vielleicht auch die Macht des Otium zum Tragen. Denn so jemand wie Tacitus, der Geschichtsschreiber war, der hatte dann im Nachhinein die Möglichkeit, sich an den toten Kaisern so richtig zu rächen. Denn wie die Geschichte über Figuren wie Nero oder Caligula denkt, das hatten sie nicht im Griff, sondern darüber haben eben Männer wie Tacitus entschieden. Also Otium konnte einem durchaus Macht verleihen.
Wenn Sie den Begriff als Althistoriker beleuchten, haben Sie das Gefühl, dass das etwas ist, was durchaus auch, sagen wir mal, anschlussfähig ist von heute, von der Gegenwart aus betrachtet?
Naja, man möchte das vielleicht Friedrich Merz entgegenrufen, wenn er sagt, wir sind eine Gesellschaft, in der alle zu wenig arbeiten. Dann würde ich sagen, das Otium, das hat schon auch seine Daseinsberechtigung und ohne Otium ist eine Gesellschaft vielleicht inkomplett. Auf der anderen Seite, wir dürfen nicht vergessen, das basiert ja auch alles auf einer Gesellschaftsordnung, in der eben Arbeit tatsächlich verpönt ist. Und ob das nun eine tragfähige Grundlage für eine moderne Industrie- und Wissensgesellschaft ist, das wage ich dann doch zu bezweifeln.
Sagt der Historiker Michael Sommer über Solitäre und Muße im Römischen Reich. In den Kulturmeldungen mit Henning Hubert geht es um die Gerichtskosten für die gestoppte Umbenennung des Washingtoner Kennedy Centers.
Ein Gericht in Washington hat das Kennedy Center dazu verurteilt, dem Jazzmusiker Chuck Redd mehr als 250.000 US-Dollar zu zahlen, damit er damit Anwalts- und Gerichtskosten decken kann. Jahrelang war der Musiker in der traditionellen Weihnachtsshow aufgetreten. Nachdem auch der Name von US-Präsident Trump an der Fassade des Nationalen Kulturzentrums angebracht worden war, hatte Redd einen Auftritt ausgeschlossen, aus Protest gegen die ja letztlich vergeblich versuchte Umbenennung. Eine Vertragsbruchklage des Kennedy Centers wurde abgewiesen. Die Kultureinrichtung hat Berufung angekündigt. Der Bundesverband Schauspiel hat entschieden, wer diesjähriger Ehrenpreisträger des Deutschen Schauspielpreises wird. Der Kabarettist und Schauspieler Ottfried Fischer. Er wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet, indem er vor allem durch Fernsehrollen berühmt wurde, etwa seine Verkörperung des Bullen von Tölz oder von Pfarrer Braun. Ein kurzes Zitat aus der Begründung: Ottfried Fischer ist eine schauspielerische Naturgewalt. Ein feines Heben der Augenbraue, eine winzige Kunstpause. Und der ganze Raum gehört ihm. Der politisch verfolgte chinesische Künstler Ai Weiwei würde gerne in sein Heimatland China zurückkehren, vor allem der Sprache wegen. Das sagte er gestern Abend in der Fernsehsendung von Sandra Maischberger im Ersten.
Ich vermisse China, auch wenn ich dort so schlecht behandelt worden bin.
Ai Weiwei lebt seit 2015 in Europa und gilt als Kritiker der Kommunistischen Partei und der Regierung in Peking. Er beklagte in dem Gespräch aber auch Unfreiheit und Zensurvorgänge gegen ihn im westlichen Europa, explizit nach pro-palästinensischen Statements von ihm. Ende August erscheint Ai Weiweis Buch über Zensur. Der Bildhauer Ottmar Hörl entwirft gerne knapp hüfthohe Künstlerfiguren und stellt sie dutzendfach an prominente Orte. Hörls jüngste Mozart-Aktion ist nun vorzeitig zu Ende, weil von 230 goldenen Mozart-Figuren aufgestellt Mitte Juli im Salzburger Mirabellgarten zwischenzeitlich 210 verschwunden sind. Einfach gestohlen, sagt die internationale Stiftung Mozarteum.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert und damit geht diese Ausgabe von Kultur heute zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt.